Ihr Lieben, manche Bibelstellen sind echt schwer zu verstehen. Also selbst Leute, die 20 Jahre die Bibel lesen oder noch länger, da kommt man manchmal an Stellen und denkt sich, oh nee, das ist echt kompliziert und auch Theologen finden das kompliziert. Also es gibt echt schwere Bibelstellen. Aber es gibt auch die anderen. Es gibt Bibelstellen, da braucht man gar keine Erklärung, da braucht man gar keine Predigt. Diese Bibelstellen liest man und sie sind eindeutig und sie berühren unser Herz und das ist großartig. Das können irgendwelche Psalmen sein, die bildhaft sind oder irgendwelche coolen Geschichten. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es Texte gibt, die eingängig sind und die uns sofort berühren. So ist es beim heutigen Wochenspruch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das haben wir ja eben schon gehört. Diesen Text gibt es auf ganz vielen Karten, Postern. Bei uns in Erdbach, in meinem Elternhaus, hing im Esszimmer eine Kachel mit diesem Wort drauf. Alle eure Sorge werft auf ihn. Das ist wirklich ein sehr, sehr bekanntes Wort, wurde oft vertont. Die Frage ist, warum berührt uns dieses Wort? Warum verstehen wir dieses Wort? Warum ist es etwas, was eingängig ist, wo wir keine Predigt eigentlich für brauchen? Warum ist das Wort ganz schnell, ganz tief in unserem Herzen? Ganz einfach, es hat etwas mit unserem Leben zu tun. Ja? Alle oder viele Menschen kennen Sorgen. Sorgen sind etwas, was zu unserem Leben dazugehört. Klar, es gibt ganz coole Typen, ja, die über alles lässig drüber gehen, die positiv sind und so, das gibt es schon. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit eher zum sich Sorgen machen neigen, eher sind grundsätzlich unbekümmert, aber viele Menschen haben in ihrem Leben erlebt, dass es Grund zum Sorgen machen gibt. Und auch die Sehnsucht, dass da jemand ist, dem ich meine Sorgen anvertrauen kann. Dass da jemand ist, der sich um meine Sorgen kümmert. Wir kennen diese Not und wir kennen diese Sehnsucht und darum berührt uns dieser Text, dieser Wochenspruch ganz unmittelbar. Es gibt unterschiedliche Dinge, warum Menschen Sorgen haben. Vielleicht bist du ja heute hier im Gottesdienst total relaxed, gut drauf. Aber vielleicht bringst du auch einen Sorgenberg mit. Auch einen Sorgenberg, den die Nachbarin, der Nachbar nicht weiß. Tränen, die du zu Hause heimlich weinst, die keiner kennt. Vielleicht bist du mit Sorgen hier. Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich sorgen kann. Ich will nur mal drei benennen. Es gibt noch viele andere. Zum Beispiel, wenn die Partnerschaft, wenn die Ehe eigentlich kaputt ist. Oder zumindest angegriffen ist. Die Kinder ahnen nichts davon, im Martin-Luther-Haus die Leute auch nicht. Alle denken, ach, das läuft doch super mit den beiden. Aber letztlich wisst ihr beide, eure Ehe ist ein richtiges Problem. Ihr habt nichts mehr miteinander zu reden, da ist Langeweile eingekehrt und ihr wisst nicht, wie ihr da nochmal rauskommen sollt. Und das macht Sorge. Das kann belasten. Oder andersrum, du hast Kinder, hast Kinder großgezogen, du bist jetzt mittlerweile schon im älteren Lebensabschnitt und deine Kinder, in die du alles investiert hast, diese Kinder kümmern sich nicht wirklich um dich. Klar, die fragen auch mal nach oder gucken mal, machen das Nötigste, aber du fühlst dich nicht von deinen erwachsenen Kindern geachtet, du fühlst dich nicht respektiert, du fühlst dich nicht geliebt, du hast nicht das Gefühl, dass sie für dich da sind, dass du wirklich im Blick bist. Und das macht Sorgen. Ja, vor allem, es geht in der eigenen Wohnung, geht es noch, aber irgendwann kommt dann doch vielleicht das Heim. Und wer ist dann da? Das kann Sorgen machen. Oder Schule. Michel. Erstmal grüße ich den Michel und natürlich auch den Ole. Hi. Schule. Kann natürlich auch ein Ort sein, wo man sich Sorgen macht. Ja? Wenn man nicht so gut klarkommt, zum Beispiel mit dem Lehrer, mit der Lehrerin, wenn man nicht so gut klarkommt mit Mathe oder mit Englisch und Angst haben muss, ob das mit der Versetzung klappt, ob ich ins neue Schuljahr komme oder ob das irgendwie nicht hinhaut. Oder wenn andere Kinder da sind, die einen ärgern, es gibt auch für Kinder Grund, sich Sorgen zu machen, wenn sie in die Schule gehen. Es gibt auch die Sorge um den Arbeitsplatz. Ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer noch im Berufsleben ist, ne? Aber Menschen, die im Berufsleben sind oder waren, die wissen einfach, ja, es kann Zeiten geben, da wird der Rotstift rausgezückt und man weiß einfach, es stehen Kürzungen an. Es werden Dinge, es werden Arbeitsstellen gestrichen und du fragst dich, bin ich auch dran? Betrifft mich das auch? Falle ich dem Rotstift zum Opfer oder komme ich da noch mal klimpflich durch? Also auch im Blick auf den Arbeitsbereich kennen Menschen Sorgen. Wenn wir jetzt ein Bibelgespräch hätten, dann würde ich fragen, was sind denn eure Sorgen, wenn ihr das sagen wolltet? Ne? Aber das ist natürlich auch eine sehr persönliche Frage, dann outet man sich ja auch ein Stück weit. Aber vielleicht findest du dich ja irgendwo wieder. Vielleicht sagst du, ja Thorsten, ich kenne das, Sorgen zu haben und ich kenne auch die Sehnsucht, dass jemand ist, der mir die Sorgen abnimmt. Und in diese Sehnsucht und in diese Not hinein erklingt jetzt der Wochenspruch von Petrus. Alle eure Sorge werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Das ist doch super. Ne? Findet ihr auch? Ja. Gut. Könnten wir jetzt Amen sagen und ich gehe zurück und wir singen weiter und tun so, als wäre alles gut. Das ist ja nicht so einfach. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich will euch sagen, warum das nicht so einfach ist. Meine Sorgen sind Jojo-Sorgen. Ich weiß nicht, ob es heute noch Jojos gibt. Michel, ich frage dich mal, oder Ole, kennt ihr noch einen Jojo? Wisst ihr, was das ist? Glaub schon. Okay, also wir, als es noch keine Handys, weißt du, ich bin aufgewachsen, da gab es noch keine Smartphones und so, da hatte man anderes Spielzeug. Und zwar gab es dieses, war so eine Rolle mit so einem Faden dran und da hat man den Faden nur mit Finger gewickelt und hat die Rolle weggeworfen. Die war ja nicht weg, der Faden hing ja dran und dann kam die Rolle wieder zurück. Kennt ihr? Ja, die anderen auch noch wahrscheinlich, ne? Aus ihrer Jugendzeit oder sonst was, ne? Genau. Also man wirft den Jojo und er kommt wieder zurück und das macht man immer hin und her, das ist ja ganz schön. Bei den Sorgen ist das nicht so schön. Aber so funktionieren oft meine Sorgen. Ich werfe die Sorgen weg, ne, werf die Sorgen auf ihn, aber die Sorgen kommen wieder. Man macht sich wieder Gedanken und man grübelt wieder. Und man hat sie nicht einfach los. Ich mache die Erfahrung bei mir und bei anderen, dass Sorgen oft Jojo-Sorgen sind. Wo ein Gebet einfach nicht ausreicht. Ich möchte am Ende der Predigt ein paar kurze Tipps geben, wie man mit Sorgen umgehen kann, was vielleicht helfen kann, aber ich möchte vorher gerne einfach, dass wir mal den Zusammenhang hören, zu dem nämlich dieser Vers gehört. Es ist oft sinnvoll, einfach mal zu gucken, was steht denn da noch davor und danach, ne? Denn der Petrus hat das ja nicht einfach so gesagt, sondern er hat einen Brief geschrieben und er hat diesen Vers in andere Verse hineingesetzt. Und diesen Text, der ist von der evangelischen Kirche für heute vorgegeben als Epistellesung, den lese ich jetzt mal. Wir haben ihn leider heute nicht zum Verfolgen auf der Wand, aber zuhören geht ja auch. Also, 1. Petrus 5, da schreibt Petrus, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid aber nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder in der ganzen Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Text. Der Text ist von Petrus. Ja, wir kennen Petrus, einige von euch kennen Petrus vielleicht, ne? Ein lautstarker Typ. Er war Fischer, ein einfacher Mann, aber ein Leitertyp. Der war der Leiter der ersten Urgemeinde in Jerusalem. Und zu der Zeit, als er diesen Brief schrieb, war er aber in Rom, Mitte der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Und das war eine schwierige Zeit für die Christen dort. Es herrschte nämlich ein Kaiser, Nero, und das war der erste Kaiser, der im großen Stil die Christen verfolgte. Die Christen wurden verbrannt und so. Und auf jeden Fall gab es eine große Christenverfolgung. Und in dieser Situation lebt dort der Petrus. Und Petrus vermutet, dass Verfolgung mehr oder weniger auf alle Christen zukommt, zumindest Bedrängnisse und Widerstände. Und darum ist sein erster Brief eine Ermutigung für Christen, die mit Widerständen zu tun haben. Und er knüpft bei Jesus an. Ich will euch mal etwas von Jesus vorlesen aus Johannes 15. Da sagt Jesus: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Sie haben mich verfolgt und sie werden auch euch verfolgen. Also es ist eine Ermutigung. Dieser Brief ist eine Ermutigung für Christen, die verfolgt werden, die in Widerständen leben. Nun kann man ja sagen, gut, das ist nicht unser Thema. Wir leben in Deutschland, in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie. Wir haben hier Religionsfreiheit, hier wird keiner wegen seines Glaubens wegen verfolgt. Das stimmt. Ich bin dankbar, dass wir hier leben, dass wir diese Freiheit haben. Trotzdem glaube ich, und ich habe es schon erlebt bei mir und bei anderen, wenn wir einen profilierten Glauben leben, wenn wir zu unserem Glauben, zu unseren Überzeugungen stehen, dann kann das auch bei uns dazu führen, dass wir vielleicht ausgegrenzt werden, dass wir vielleicht isoliert werden, dass wir vielleicht gemobbt werden. Ja, das ist durchaus möglich, wenn wir profiliert auftreten. Es kann auch sein, dass Menschen uns bewundern, aber das hat man nicht in der Hand. Wann kann das passieren? Kurz drei Beispiele, die ich mir da vorstellen kann. Wenn Menschen sagen, dass sie gern zur Kirche gehen, dass sie das Beten brauchen, dass sie das Bibellesen brauchen, dann ist das schon so etwas, wo wahrscheinlich die meisten sagen, ja okay, wenn das dein Hobby ist, dann ne, ich gehe kegeln, du gehst in die Kirche, ne, das ist okay. Aber es gibt auch Menschen, die werden dann belächelt auf der Arbeit. Ne? Die werden dann isoliert. Über die geht man dann hinweg. Ja, du brauchst ja das Beten. Ne? So. Es ist nicht für jeden, auch in der Schule. Ne? Ich habe Schülerbibelkreis geleitet, als ich Schüler war. Und das war schon, wenn man das so deutlich gesagt hat, das war schon ein Grund, auch von Lehrern gespürt zu bekommen, du bist hier an einem Gymnasium, ja, hier denkt man, hier betet man nicht, hat einer zu mir gesagt. Ne? Hier denkt man, hier betet man nicht. Der zweite Grund ist aber noch heftiger, wenn wir zu dem stehen, was für uns unverhandelbar ist. Wenn wir zu dem stehen, wo wir nicht bereit sind, Abstriche zu machen. Ja, man kann mit vielen Leuten über Gott reden und über Religion, das geht alles. Aber wenn wir über das reden, was uns, was für uns, hier piept es irgendwo, und zwar regelmäßig. Kann das mal derjenige, wo es piept, mal eben ausstellen? Ah, gut. Nee, ich glaube nicht. Es ist auf jeden Fall weg. Wir hoffen, dass es nicht wiederkommt. Genau. Ne, es gibt Dinge, die sind für meinen Glauben unverhandelbar. Was für mich unverhandelbar ist, ist Jesus Christus. Und zwar nicht als der große Mensch, an dem ich mir ein Vorbild nehme, sondern Jesus, der Sohn Gottes ist, der für meine Sünden gestorben ist, der auferstanden ist, der wiederkommen wird. Dieser Jesus ist für mich nicht, der ist nicht verhandelbar. Es ist für mich nicht verhandelbar, dass nur durch Jesus Menschen zu Gott finden. Das ist für mich nicht verhandelbar. Und darum ist es auch für mich nicht verhandelbar, dass Gemeinde dazu beauftragt ist, Menschen zu Gott einzuladen. Das ist für mich nicht verhandelbar. Es gibt Dinge, die sind für mich verhandelbar. Ja? Da kann ich so drüber denken oder anders. Da kann ich mir auch vorstellen, mich nochmal ganz neu zu orientieren. Aber es gibt Dinge in meinem Glauben, die sind nicht verhandelbar. Und ich merke, wenn wir das profiliert tun, wenn wir profiliert in unserem Alltag sagen, was für uns nicht verhandelbar ist, dann kann das zu Schwierigkeiten führen. Ich würde gerne mal mit dir ins Gespräch kommen, Waldemar oder Reinhold. Genau, Reinhold, ne? Was du, das machen wir jetzt nicht, aber was du erlebst mit den Gideons, das gibt sicherlich auch nicht nur Wohlgefallen, sondern da kann es auch sein, dass Menschen einfach sagen, hey, was wollt ihr mit euren Bibeln, ne? Macht euch vom Acker. Also, wer profiliert und auch ein bisschen anstößig, das macht ja nicht jeder so wie die Gideons, aber wer profiliert und anstößig auch sich als Christ outet, der kann Stress bekommen. Und erst recht, wenn man entschieden handelt, nicht nur, wenn man hier seinen Glauben teilt. Ne? Zum Beispiel, wenn auf der Arbeit ein krummes Ding gedreht wird und du sagst, ich mache da nicht mit. Mir ist Ehrlichkeit wichtig, mir ist Loyalität wichtig, Aufrichtigkeit, ich mache da nicht mit. Dann bist du ruckzuck draußen. Oder wenn deine Klassenkameradin, dein Klassenkamerad gemobbt wird, alle ärgern den und du sagst, nein, ich halte zu diesem Mädchen oder ich halte zu diesem Jungen, ich stehe dazu. Ich sehe nicht ein, mitzuärgern. Kannst du machen, aber es kann gut sein, dass du dann selbst an den Rand gedrückt wirst. Also, was ich sagen will, ist, wir haben nicht die große Christenverfolgung wie zur Zeit des Petrus, aber auch wir können, wenn wir profiliert auftreten als Christen, diese Erfahrung machen. Und es ist gut, dass es diese Ermutigung gibt. Man könnte noch vieles erzählen über diesen Text. Ich will einfach noch ein paar Dinge jetzt über das Sorgen sagen am Ende. Was man gegen das Sorgen machen kann, damit sie nicht immer so Jojo-Sorgen sind. Es gibt nicht die eine Lösung, es gibt vielleicht auch schöne Rituale. Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass man manchmal auch Dinge auf den Stein schreibt und den Stein weglegt, weggibt oder auch Dinge verbrennt, die man aufschreibt, Sorgen, einfach um auch auszudrücken, selber sich auch bewusst zu machen, dass man Sorgen vielleicht abgibt. Aber ich will einfach ein paar andere Dinge nochmal nennen. Das erste ist in der Bibel leben. Und ich sage nicht in der Bibel lesen, sondern in der Bibel leben. Wenn Menschen, das glaube ich, grundsätzlich gegründet sind im Wort Gottes, dann trägt das und dann ermutigt das. Meine Mutter hatte wirklich viele Sorgen. Und dieser Vers, diese Kachel in unserem Esszimmer, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, das hat in ihrem Herzen gelebt. Das hat sie jeden Tag gelesen. Das hat in ihr gelebt. Sie hat sich trotzdem Sorgen gemacht, aber sie war auch trotzdem immer wieder getrost und hat gesagt, Thorsten, guck mal, da steht's ja. Da steht's ja. Ja, das wurde erinnert, das hat in ihr gelebt. Und wenn wir in der Bibel leben, wenn wir diese Worte immer wieder zu uns sprechen lassen, dann können wir auch Ermutigung erfahren. Das Zweite, in der Gemeinschaft leben, Sorgen teilen. Ich finde, das ist eine Riesenchance, wenn man in einer Gemeinde lebt, in einer Gemeinschaft, dass man nicht alleine bleiben muss mit den Sorgen. Ich wünsche euch, dass hier von euch jeder einen Menschen hat, zu dem er mit seinen Sorgen gehen kann und kann sagen, du, ich muss dir mal sagen, wie es mir gerade geht. Ich muss dir mal gerade sagen, was mich bekümmert, worüber ich mir Sorgen mache. Ich wünsche mir, dass jede einen hat. Und wenn ihr sagt, ich habe gerade keinen, zu mir dürft ihr immer kommen, wenn ihr Sorgen habt. Wenn ihr eine Ermutigung braucht oder ein Segen oder ein Gebet oder ein Gotteswort. Ihr müsst hier im Martin-Luther-Haus mit euren Sorgen nicht allein bleiben. Genau, das wäre auch noch der nächste Tipp gewesen, sich wirklich manchmal muss man sich einem Profi anvertrauen, ne? Einer Seelsorgerin, einem Seelsorger, das muss nicht ich sein, ne? Wir haben im VG eine Beratungsstelle für Seelsorge, Jutta sitzt da. Manchmal ist sogar eine Therapie wichtig, manchmal braucht man Profis, die einem helfen, mit den eigenen Sorgen klarzukommen. Was aber auch eine Hilfe ist, das ist die Ausrichtung. Ja? Die Ausrichtung. Wir haben eben in der Lesung aus Matthäus 6 gehört, dass Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Jesus entfaltet in diesem Kapitel, hey, das Wichtigste ist Gottes Herrschaft. Das Wichtigste ist Gott. Und wenn du dich auf Gott total konzentrierst, wenn Gott dir groß wird, dann hast du zwar auch noch Sorgen, aber die haben nicht mehr diese Macht, die haben nicht mehr diese Bedeutung. Die sind da nicht mehr so groß. Du drehst dich, wenn du dich um Gott drehst, dann kannst du dich nicht auch noch parallel um die Sorgen drehen. Die sind da, aber sie haben nicht mehr dieselbe Macht. Worum willst du dich drehen? Worauf willst du dein Leben ausrichten? Auf die Sorge oder auf Gott? Und Jesus lädt dich ein. Richte dich auf Gott aus. Dann können die Sorgen kleiner werden. Und das Letzte, was wir auch in unserem Predigtext finden, finde ich eine ganz coole Sache. Da schreibt nämlich Petrus: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Der Gott, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Hier fokussiert Petrus jetzt die Herrlichkeit und sagt, ihr seid berufen zu einer großen Herrlichkeit, zur Ewigkeit mit dem himmlischen Vater. Und das wird groß und das wird gigantisch und das wird faszinierend. Eine Zeit ohne Sorgen, ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Einsamkeit, ohne Depression, nur Glück und Freude und du und Jesus und ganz viele andere Christen. Das wird deine Zukunft sein. Und dann, darum sagt er, darum leidet ihr jetzt eine kleine Zeit. Das schreibt er an Christen, die verfolgt werden. Ja? Aber angesichts dieser großen Perspektive der Herrlichkeit werden dann die Sorgen des Lebens vielleicht ein bisschen kleiner. So funktioniert übrigens die Offenbarung des Johannes. Da haben ja ganz viele Probleme mit, ne? Die Offenbarung mit der Wiederkunft und so. Aber die Offenbarung ist genau deshalb geschrieben. Sie ist geschrieben an Menschen, die sich sorgen wegen Verfolgung. Und hier malt Gott in großen Farben, in bunten Farben, was auf die Gemeinde zukommt. An Glück, an Freude, das goldene Jerusalem. Es ist zur Ermutigung geschrieben. Und auch wenn ihr mal hineinschaut in die Welt, da wo Christen wirklich verfolgt werden, ja, wo sie richtig verfolgt werden, wo die Kirchen angezündet werden, die Bibeln verbrannt werden und die Menschen in die Gefängnisse kommen, da lebt diese Vorfreude auf den Himmel, die lebt da, ja, die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde geben wird, weil diese Menschen merken, wenn wir uns darauf ausrichten, dann müssen wir uns von den Sorgen des Lebens, auch von der Verfolgung, nicht so sehr runterdrücken lassen. Das waren ein paar Impulse, das sind keine Rezepte. Es kann sein, dass du die anwendest und trotzdem hast du große Sorgen. Aber du musst nicht alleine bleiben. Im Martin-Luther-Haus schon mal gar nicht. Amen.